Ja, lasst uns den Herrn um seinen Segen bitten. Unser Vater im Himmel, wir sind sehr dankbar, dass wir als deine Gemeinde an diesem Ort hier versammelt sein dürfen, dass wir verbunden miteinander dir nachfolgen dürfen in dieser Ortsgemeinde und so gemeinsam diesen Weg des Glaubens und der Hingabe und der Nachfolge, wie wir es gerade besungen haben, beschreiten können. Wir danken dir für das Werk, das du in unserer Mitte hast und wollen dich bitten, Herr, dass du auch Wohlgefallen dran findest und wir das Recht verstehen und begreifen, dass du uns in deinem Wort geoffenbart hast, den Blick darauf, wie wir als Gemeinde zusammenleben sollen, wie wir gemeinsam dich anbeten und verherrlichen können und dass wir im Gehorsam dir treu nachfolgen, deinem Wort gemäß. So rufen wir dich an, dass du uns auch segnest in dieser Lehrstunde, wenn wir über die Grundlagen auch dieser Gemeinde hier nachdenken und warum wir es so geordnet haben, wie wir es getan haben. Und darum bitten wir dich, Herr, dass du uns dazu Einsicht gibst und Verständnis durch deinen Geist aus deinem Wort heraus. Amen. Ja, wir hatten im vergangenen Jahr miteinander überlegt, dass es gut wäre, wenn wir auch einige Lehrstunden mal wieder darauf verwenden wollten, uns mit unserer Gemeindeordnung auseinanderzusetzen. Die Gemeindeordnung ist dieses blaue Heft, das eigentlich jedes Gemeindeglied hat, hoffentlich auch gut kennt. Das ist das eine, und das andere, was wir haben als Gemeinde, als Grundlage, ist dieses Glaubensbekenntnis, als Leitbekenntnis. Wir haben noch ein paar andere, die wir dem hinten anstellen, aber die wir eben auch in unserer Bekenntnisgrundlage haben. Und ich möchte heute ein paar grundlegende Dinge dazu sagen, warum wir überhaupt eine Gemeindeordnung haben, wozu sie da ist, welche Bedeutung sie für uns hat und wo es eigentlich dafür eine biblische Begründung gibt, dass wir solch eine Gemeindeordnung haben. Und dem voran einige grundsätzliche Überlegungen, was überhaupt das Wesen einer Gemeinde ist, welche Autorität dann hinter der Gemeindeordnung steht und dann auch einige wichtige Unterscheidungen treffen zwischen wesentlichen Dingen und Dingen, die die Umstände betreffen. Und dann eine biblische Begründung und Rechtfertigung für eine solche Gemeindeverfassung, für eine Gemeindeordnung auch vortragen. Im ersten Punkt möchte ich jetzt nicht zu weit ausholen, denn wir haben gerade in den Lehrstunden zum 26. Kapitel unseres Glaubensbekenntnisses über die Gemeinde dazu in der letzten, die Nathanael schon gehalten hat, auch einiges gehört, was das Wesen einer Gemeinde ausmacht. Und Gemeinde ist am Rande bemerkt ein ganz, ganz wesentliches Thema für uns als reformierte Baptisten. Das kann man gerade auch hier in dem Bekenntnis sehen. Das ist das längste Kapitel, das umfangreichste Kapitel in unserem Glaubensbekenntnis. Und es unterscheidet sich dann an der Stelle auch sehr stark von der Urvorgabe dieses Bekenntnisses, im Westminster-Bekenntnis und im Grunde von jedem anderen Glaubensbekenntnis. Es gibt keines, das so ausführlich über Gemeinde spricht, zumindest keines, das jetzt größere Bedeutung hat, wie unser Glaubensbekenntnis. Ja, es mag sein, dass eine einzelne Gemeinde sowas mal irgendwo hat, aber im Grundsatz ist das schon eine Besonderheit, die uns als reformierte Baptisten kennzeichnet, dass es ein ganz wesentliches Thema ist. Und wie Nathanael auch schon darauf hingewiesen hat, das Verständnis von dem, was Gemeinde ausmacht, ist auch ein wesentliches Unterscheidungskriterium, was uns als Baptisten kennzeichnet gegenüber anderen christlichen Glaubensrichtungen. Wie gesagt, wir haben in den Lehrstunden auch schon was dazu gehört und werden dazu noch mehr belehrt werden in Zukunft. Aber einige wichtige Grundgedanken, die wir auch in dieser ersten Lehrstunde zu dem Thema der Gemeinde hatten, möchte ich nochmal herausgreifen. Diese Unterscheidung zwischen der allgemeinen, unsichtbaren, weltweiten Gemeinde zum einen, der katholischen Gemeinde, wie wir es auch in unserem Bekenntnis rechterweise nennen, und das andere, die spezielle, die sichtbare Ortsgemeinde, die sich dann an einem bestimmten Ort versammelt und trifft. Im Neuen Testament finden wir ein sehr eindrückliches Bild, wir finden verschiedene Bilder für die Gemeinde, aber ein sehr eindrückliches Bild darin, wie Christus zu seiner Gemeinde, in welcher Beziehung Christus zu seiner Gemeinde steht. Dort wird Christus beschrieben als das Haupt des Leibes. Haupt ist fast vielleicht ein bisschen veraltetes Wort, aber der Kopf, der oben drauf sitzt auf dem Körper. Ja? Und das ist ja, wie wir wissen, eigentlich so fast das wichtigste Organ, das ein Mensch besitzt, also der wichtigste Teil des Körpers. Natürlich können wir auch ohne Herz nicht leben, aber man kann mal, wenn es wirklich schlimm kommt, auch ein Bein amputieren oder man kann querschnittsgelähmt sein und vieles am Körper nicht mehr, mag nicht mehr funktionieren und der Mensch lebt trotzdem noch, aber ohne Kopf geht es nicht. Ja, das ist das Wichtigste, das Entscheidende und im Kopf passieren ja auch die Dinge, die unser Leben bestimmen und so ist dieses Bild natürlich ein sehr sehr vielsagend, das Bild, Christus ist das Haupt der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Rest des Körpers, ja. Aber das Wesentliche, das Wichtigste, das Entscheidende ist Christus. Und dieses Bild finden wir an verschiedenen Stellen des Neuen Testaments wieder. In 1. Korinther Kapitel 12 zum Beispiel oder in Epheser Kapitel 1 und 4 und Kapitel 5 und in Kolosserbrief in Kapitel 1 und 2. Das ist ein Bild, das Paulus vor allen Dingen immer wieder hervorbringt. Und in Epheser Kapitel 5, Vers 23 sagt er, Christus ist das Haupt der Gemeinde, er als der Heiland des Leibes. Und das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Christus ist das Haupt, er ist der die Gemeinde bestimmt, der sie regiert, der sie beherrscht. Und das tut er zum einen in der allgemeinen, unsichtbaren, katholischen, weltweiten Gemeinde. Katholisch natürlich nicht im Sinne von römisch-katholisch, aber wir sollten uns gute Begriffe auch nicht einfach von irgendwelchen Irrlehrern rauben lassen. Und in diesem Sinne bestimmt und beherrscht Christus als Haupt die weltweite, unsichtbare Gemeinde. Und dieser Leib besteht aus allen wahren Gläubigen, zu allen Zeiten, auf der ganzen Welt, die durch das Wort Christi wirksam berufen worden sind. Diese Gemeinde ist in dem Sinne nicht sichtbar, weil sie einfach aus allen Gläubigen zu allen Zeiten, an allen Orten besteht. Das kann man nicht versammeln, hier in dieser Welt. In der Herrlichkeit werden wir als solche versammelt sein. Und sie hat eine innere Einheit in Christus. Aber eben keine äußerliche, sichtbare Einheit, die ist nicht möglich aufgrund des umfassenden Daseins. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 9 und 10, dort lesen wir in Gottes Wort, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen hattet. Diese Gemeinde ist ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum wird es hier genannt. Mit anderen Worten sind wir als Gemeinde Jesu Christi, nicht nur an diesem Ort, sondern in dieser weltweiten Gemeinde, Bürger des Himmels, ein geistliches Königreich Christi. Und wir haben sozusagen unser Bürgerrecht im Himmel, das finden wir auch an einigen Stellen des Neuen Testaments wieder. Wenn wir einen neuen Pass brauchen, müssen wir dahin gehen. Also das ist natürlich jetzt nur übertragen. Ja? Also dort sind wir sozusagen registriert. Wir gehören in allererster Linie als Kinder Gottes zum Himmel. Und das ist eine wunderbare Sache. Ja? Wir sind zwar auch Deutsche, aber vielleicht auch nicht. Und das macht keinen Unterschied. Wenn wir zu der Gemeinde Jesu Christi gehören, gehören wir alle zu einem Reich, das all diese irdischen Weltreiche oder Reiche oder Staaten und so weiter völlig überspannt und macht da keinen Unterschied. Aber dieses himmlische, geistliche Königreich, dem wir angehören, ist in dieser Welt nicht als Ganzes sichtbar. Es zeigt sich nur da, wo Christus durch seinen Geist mittels seines Wortes die Herzen der einzelnen Gläubigen regiert. Und alle, die so von Christus regiert werden, sind die Gemeinde, sind unsere geistlichen Brüder und Schwestern. Und so ist jeder Einzelne in dieser nicht sichtbaren Gemeinde Teil des Leibes und Teil des Tempels des Heiligen Geistes, wie es im 1. Korinther 6, Vers 19 heißt. Wisst ihr nicht, dass euer Leib, der Körper jedes einzelnen Gläubigen, ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, dass ihr nicht euch selbst gehört? So regiert Christus im Leben eines jeden einzelnen Christen durch seinen Heiligen Geist, den er uns in der Wiedergeburt gegeben hat. Und wenn wir uns das so überlegen, ist dieser erste Bereich sozusagen ist eine ganz persönliche Herrschaftsbeziehung zwischen dem König und seinem einzelnen Untertanen in seinem Königreich. Christus und der Gläubige. Christus und der Heilige Geist, der sich den Gläubigen, in den Gläubigen wohnt, zu einem Tempel des Heiligen Geistes. Und das bleibt aber nicht dabei, sondern das ist eben etwas, was eine Voraussetzung dafür ist, dass eben auch eine sichtbare Gemeinde in dieser Welt sich zusammenfindet. Das finden wir in unserem Glaubensbekenntnis. Ich nehme mal diesen einen Abschnitt heraus, in Kapitel 26, Abschnitt 5. In der Ausübung der ihm in dieser Weise anvertrauten Macht ruft der Herr Jesus mittels des Dienstes seines Wortes durch seinen Geist diejenigen aus der Welt zu sich, die ihm von seinem Vater gegeben worden sind, damit sie in uneingeschränktem Gehorsam vor ihm leben, wie er es ihnen in seinem Wort vorgeschrieben hat. Und dann kommt eben der entscheidende Wechsel hin von diesen persönlichen Beziehungen zu Christus in dieser nicht sichtbaren weltweiten Gemeinde. All denen, die so berufen worden sind, hat er geboten, ihm gemeinsam in einzelnen Gemeinschaften oder Ortsgemeinden nachzufolgen, zu ihrer gegenseitigen Erbauung und um den Gottesdienst, den er von ihnen in der Welt fordert, in angemessener Weise öffentlich abzuhalten. Das ist der zweite Aspekt, der jetzt die Gemeinde Jesu ausmacht. Es ist eben nicht nur dieses persönliche, meine persönliche Glaubensbeziehung zu Christus und ich allein und Gott, sondern Gott möchte, dass eben alle die, die er erwählt und errettet hat, sich zusammentun an einem Ort, um in einer Gemeinde gemeinsam Gott nachzufolgen, um ihn Gottesdienst zu feiern, öffentlich, wie wir es hier in unserem Bekenntnis geschrieben haben, und im Glauben gemeinsam dem Herrn nachzufolgen. Und nun ist aber Christus auch das Haupt in der Ortsgemeinde. Er ist auch der Herr in der Ortsgemeinde. Eine Ortsgemeinde ist die sichtbare Darstellung und ein sichtbarer Ausdruck des geistlichen Leibes, der zu einer Versammlung hingegebenen Jünger an einem bestimmten Ort führt. Die Ortsgemeinde ist nichts anderes als der sichtbare Ausdruck der unsichtbaren Gemeinde. Und dort, wo die Glieder des Leibes Christi sichtbar zusammenkommen. Wir sind heute Morgen hier leiblich anwesend in dieser Gemeinde. Und das macht eine Ortsgemeinde aus. Das ist ein wesentliches Kennzeichen. Die Folge dieser Beziehung zu Christus, die ein jedes Glied, jeder von uns persönlich zu ihm hat, ist eine zweifache. Ein gemeinsamer Glaube und das gemeinsame Verlangen, Christus gehorsam zu sein. Jetzt müsste man sagen, ja, das ist ja eigentlich was doch jeden Christen kennzeichnet. Oder sollte. Den einen wahren Glauben und das wahre Verlangen danach, Christus gehorsam zu sein. Das ist doch etwas, was eigentlich jeden Christen auszeichnen sollte. Aber in einer Zeit, in der wir leben, die so vom Individualismus geprägt ist, ist es doch notwendig, dass wir das hier an dieser Stelle auch besonders betonen, wie notwendig es ist und wie wichtig es ist, in einer Ortsgemeinde auch zusammenzukommen. Und so verbinden sich an einem geografischen Ort diese Gläubigen an sich, wenn man es biblisch betrachtet, ganz selbstverständlich zu einer Ortsgemeinde, um dort gemeinsam Christus nachzufolgen und ihn zu verherrlichen. Und zu einer wirklichen Gemeinde wird diese Versammlung von Gläubigen dann, wenn sie sich freiwillig und nach außen sichtbar der Herrschaft Christi unterordnet. Und in diesem Sinne wird der Begriff Gemeinde dann auch normalerweise im Neuen Testament gebraucht. Dort ist häufiger von Ortsgemeinden die Rede, wie die Gemeinde in Philippi oder die Gemeinde Thessaloniki oder die Gemeinde in Jerusalem, die an einem Ort zusammenkommt, als von dieser unsichtbaren weltweiten Gemeinde. Und eine solche Ortsgemeinde ist auch ein Tempel des Heiligen Geistes. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 3, Vers 16. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie? Wie übt Christus nun in seiner Ortsgemeinde diese Herrschaft aus, die er hat? Er als das Haupt, er als der König seines Reiches. Wie regiert Christus in seiner Gemeinde? In welchem Verhältnis stehen wir als Gemeinde, als Leib Christi zu unserem Haupt Christus? Und Christus regiert in seiner Gemeinde auf folgende Weise. Das erste und wichtigste, durch sein Wort, mittels seines Geistes. Er regiert auch durch die Amtsträger, sprich durch die ältesten Pastoren, und durch die Sakramente und andere Anordnungen für die Gemeinde. Wenn wir Epheser Kapitel 1, Vers 18 bis 23 aufschlagen, dann sehen wir dort, dass Christus starb, dass er gekommen ist und gestorben ist, damit er in Herrlichkeit seine Herrschaft ausüben sollte. Epheserbrief Kapitel 1, Vers 18 bis 23. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Jesus regiert über alles und im Besonderen über seine Gemeinde. Er ist der Herr der Gemeinde, er ist das Haupt der Gemeinde, ihm gehört die Gemeinde. Es ist auch diese Gemeinde, die Gemeinde Jesu Christi. Es ist nicht meine Gemeinde und deine Gemeinde und unsere Gemeinde, man kann das schon mal sagen, wenn wir davon reden, aber sie gehört Christus. Es ist die Gemeinde Jesu Christi. Er besitzt sie, er ist der Herr dieser Gemeinde. Und wie wird nun sichtbar, dass Christus diese Gemeinde regiert? Er ist nicht leiblich anwesend. Aber wie regiert nun Christus diese Ortsgemeinde? Er tut es unsichtbar durch das Werk des Heiligen Geistes am einzelnen Gläubigen. Und er tut das aber auch sichtbar mittels der Ämter, der Sakramente, seiner Anordnungen für eine Ortsgemeinde. Und Christus ist Herr und König und er regiert über alles, heißt es hier. Und das ist eine zweifache Regentschaft. Zum einen regiert er mit eisernem Stab zum Gericht die Völker, die Heiden. Aber er regiert als Hirte der Herde auch seine Gemeinde. Und in diesem Zusammenhang kommt nun auch unsere Gemeindeordnung mit ins Spiel. Wozu ist so eine Gemeindeordnung da? In einer solchen Gemeindeordnung, wie wir sie haben, soll deutlich formuliert werden, wie Christus in seiner Gemeinde seine Herrschaft ausübt. Wie sieht das konkret aus? Wie regiert Christus hier in unserer Mitte? Dazu soll diese Gemeindeordnung dienen, dass alle Dinge im Haus Christi nach seinen Vorstellungen und Wünschen, wie sie in seinem Wort geschrieben stehen, geordnet sind. Von uns soll es einmal nicht heißen, wie wir es im Johannesevangelium lesen, im ersten Kapitel. Er kam in das Seine und die Seiner nahmen ihn nicht an. Da gab es eine Gemeinde, aber die haben irgendwas gemacht und nicht das, was ihm gefällt. Und haben nicht sich seiner Herrschaft unterstellt. So ist eine Gemeindeordnung nicht einfach unserer Willkür überlassen, dass wir da reinschreiben, was uns gerade Spaß macht, sondern es ist ein Ausdruck dessen, dass hier niedergeschrieben werden soll, wie Christus die Herrschaft in dieser Ortsgemeinde ausübt, wie das geschehen soll. Wir sind hier noch nicht bei der biblischen Begründung, dass es rechtens ist, so ein Dokument zu haben, aber ganz grundsätzlich soll es hier um das Wesen der Gemeinde Jesu Christi gehen. Wir halten also fest, es gibt eine allgemeine, unsichtbare, weltweite Gemeinde, in der alle Gläubigen zu allen Zeiten in einer persönlichen Beziehung zu Christus stehen, als ihrem Herrn und König. Aber es gibt auch eine spezielle, eine sichtbare Ortsgemeinde als ein sichtbarer Ausdruck dieser unsichtbaren Gemeinde. Und diese Ortsgemeinde wird ebenso wie die unsichtbare Gemeinde von Christus beherrscht. Und in dieser Ortsgemeinde herrscht Christus unsichtbar in den Herzen der Gläubigen mittels seines Geistes und sichtbar mittels der Amtsträger, der Sakramente und seiner Anordnungen. Und so ist die Gemeinde das Haus Christi. Er ist der Eigentümer. Er darf bestimmen, wie eine Gemeinde sein soll. Er bestimmt das auch. Das mal als grundsätzliche Vorüberlegung, dass wir auch verstehen, wovon wir reden. Es geht hier nicht um unsere Überlegungen und Ideen, sondern es geht darum, dass wir Christus gehorsam sind und seine Herrschaft in unserer Mitte zum Tragen kommt. Nun, ein zweites, welche Autorität steht hinter dieser Gemeindeordnung? Dabei gilt im Grundsatz genau das Gleiche, was auch für ein Glaubensbekenntnis gilt. Ein solches Dokument hat keine Autorität aus sich selbst. Die Autorität, die einzige Autorität, die wir haben hier in dieser Welt, ist Gottes Wort, die Heilige Schrift. Das ist die Autorität, die Gott uns gegeben hat. Ein Bekenntnis hat nur eine abgeleitete Autorität, indem es das zum Ausdruck findet, Ausdruck bringt, was wirklich in der Heiligen Schrift zu finden ist. Das Gleiche gilt auch für eine Gemeindeordnung. Und es besitzt nur insofern Autorität, als dass es das widerspiegelt, das mit Worten zum Ausdruck bringt, was hier in Gottes Wort gelehrt wird. Das gilt genauso für eine Gemeindeordnung. Und hier wollen wir zum Ausdruck bringen, was Gott lehrt, was Gottes Wort lehrt, während wir hier in der Gemeindeordnung zum Ausdruck bringen, wie wir das Leben als Gemeinde miteinander regeln. Also hier eher die Frage nach Lehre, nach unseren Glaubensüberzeugungen, nach Dogmatik. Hier eher die Frage nach Glaubenspraxis, nach Ethik, nach praktischer Umsetzung dieses, was wir glauben. Und unser Verlangen ist es, dass wir das so handhaben, wie es Gott möchte. Unser Verlangen ist es, dass er in seiner Herrlichkeit seinen Tempel von lebendigen Steinen mit seiner Gegenwart erfüllt. Und im Timotheusbrief gibt Paulus dem Timotheus eine wichtige Anweisung im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 15. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Paulus will, dass der Timotheus weiß, wie man sich in der Gemeinde verhalten soll. Das zeigt zumindest, dass man das auch wissen kann. wie man sich in der Gemeinde zu verhalten hat. Gott lässt uns da nicht im Unklaren darüber, wie er sich seine Gemeinde vorstellt. Und so soll es auch unser Verlangen sein, dass wir verstehen, was Christus möchte, wie wir in seinem Haus leben sollen. Manche Gemeinden kümmern sich heute nur so darum, dass sie sagen, ja, wir wollen dem Staat Genüge tun, wir geben uns eine Vereinssatzung und das ist nur, damit wir so diese innerweltlichen Dinge regeln können und alles andere ist eigentlich egal, das organisieren wir selbst irgendwie. Aber das ist zu wenig. Wenn wir danach fragen, wie unser gemeinsames Leben als Christen in einer Gemeinde aussehen soll, dann können wir das eben in einer solchen Gemeindeordnung auch niederlegen. Was als Autorität dahinter steht, muss immer Gottes Wort sein. Und in Gottes Wort finden wir Anweisungen darüber, wie sich der Baumeister seinen Tempel vorstellt. Und das soll in einer Gemeindeordnung, oder haben wir versucht in unserer Gemeindeordnung, deutlich zu formulieren. Die Autorität bleibt, wie gesagt, immer beim Wort Gottes. Ein dritter Punkt, wir müssen hier jetzt eine wichtige Unterscheidung treffen. Und das ist wirklich wichtig, dass wir das nicht durcheinander mengen. Es gibt Dinge, die sind wesentlich und es gibt Dinge, die betreffen die Umstände. Beides finden wir hier drin geregelt. Ich erkläre das ein bisschen. Was ist wesentlich? Wesentlich sind all die Dinge, die wir tatsächlich so in Gottes Wort finden, dass sie Christus uns aufgetragen hat. Dass sie das Wesen einer Gemeinde ausmachen. Das finden wir alles in Gottes Wort und müssen wir von Gottes Wort her beschreiben. Ähnlich wie wir Lehrsätze, Glaubenssätze in der Gemeinde, im Bekenntnis niedergeschrieben haben. Das bedeutet konkret, wir lesen in der Heiligen Schrift etwas über den Aufbau einer Gemeinde. Wir lesen da etwas von Gläubigen, die sich versammeln. Wir lesen aber auch etwas von Amtsträgern, von Ältesten, von Pastoren, von Diakonen. Und was Gott von jedem einzelnen Gemeindeglied erwartet. Oder was er auch von einem Ältesten oder Diakon erwartet. Wir haben in der Heiligen Schrift Anweisungen über bestimmte Bereiche unseres Glaubenslebens, über den öffentlichen Gottesdienst, die Predigt von Gottes Wort, die Sakramente, Taufe und Abendmahl, das Geben des Zehnten, Gemeindezucht. Alles praktische Dinge, Angelegenheiten, die uns im Neuen Testament oder in Gottes Wort, auch zum Teil im Alten Testament vorgestellt werden und wo wir Vorgaben der Heiligen Schrift haben, denen wir uneingeschränkt zustimmen müssen. Und diese wesentlichen Fragen sollten an sich in jeder Gemeinde in dieser Welt gleich sein, weil sie Gott in seinem Wort eindeutig angeordnet hat. Ähnlich wie es schön wäre, wenn alle Welt dasselbe Bekenntnis hätte, also alle Gemeinden auf dieser Welt. Natürlich haben wir in einer gefallenen Welt mit unterschiedlicher Erkenntnis an manchen Stellen auch unterschiedliche Vorstellungen. Aber es geht hier in diesem wesentlichen Bereich darum, dass es Dinge gibt, die sind in Gottes Wort geoffenbart. Da können wir nicht sagen, ach jo, Taufe kann man auch weglassen. Das ist geboten. Oder Abendmahl, wir machen es halt so wie die Römischen ohne Wein, sondern nur mit Brot. Auch das ist nicht richtig. Ja? Man kann nicht einfach sagen, wir lassen was weg oder nehmen was dazu oder sagen, wir nehmen noch was rein, was nicht dasteht. Und das ist wesentlich. Das geht nicht. Auf der anderen Seite, und das ist das Zweite, gibt es Dinge, die die Umstände betreffen und die sind veränderlich. Zum Beispiel den Ort und die Zeit, wo wir uns als Gemeinde zum Gottesdienst treffen. Zum Beispiel die Haltung beim Gebet. Es hat bei uns durchaus mittelalterliche Wurzeln, dass wir die Hände falten und uns zum Gebet neigen. Das finden wir nicht in der Bibel. Da werden meistens die Hände gehoben und oder Ähnliches. Ja. Aber das sind Dinge, die sind äußerliche Umstände, die können sich auch verändern. Und hier finden wir in unserem Glaubensbekenntnis, auch im ersten Kapitel, einen hübschen Abschnitt, im sechsten Abschnitt, wo das angesprochen wird. Der ganze Ratschluss Gottes bezüglich all der Dinge, die zu seiner eigenen Ehre und für die Erlösung, den Glauben und das Leben des Menschen notwendig sind, ist entweder ausdrücklich in der Schrift dargelegt oder kann mit Gewissheit aus der Schrift erschlossen werden. Übersetzung kann man ja nochmal überlegen. Okay, aber es ist, denke ich, für den heutigen Zusammenhang nicht entscheidend. Zu ihr darf zu keiner Zeit irgendetwas hinzugefügt werden, weder durch neue Offenbarung des Geistes noch durch menschliche Überlieferungen. Trotzdem, und das ist jetzt der entscheidende Abschnitt, um den es mir heute geht, erkennen wir an, dass die innere Erleuchtung durch den Geist Gottes nötig ist, um uns das rettende Verständnis für das zu erlangen, was im Wort geoffenbart ist. Ebenso erkennen wir an, dass es einige Umstände betreffs des Gottesdienstes und der Leitung der Gemeinde gibt, die in allen menschlichen Handlungen und Gesellschaften gemeinsam sind, die durch das Licht der Natur und die christliche Vernunft geordnet werden müssen, gemäß den allgemeinen Richtlinien des Wortes, die dabei immer beachtet werden müssen. Also es gibt hier durchaus Dinge, wo wir sagen, ja, das ist einfach ganz normal menschlich in dieser Welt selbstverständlich. Ja? Und das können wir ordnen und sollten wir ordnen, aber das ist nicht so, dass sich das nicht mal verändern darf. Also wie gesagt, Uhrzeit, wann beginnt man einen Gottesdienst, wie viele Gottesdienste feiert man am Sonntag, Dinge, die man durchaus variieren kann. Und manches macht eben Sinn, ist vernünftig und anderes vielleicht nicht. Aber ist vielleicht an anderen Orten vernünftig. Wenn wir sagen, wir treffen uns nachts um 1 Uhr hier, das sind wahrscheinlich manche müde. Und wäre vielleicht für den einen oder anderen wenig komfortabel, aber in Zeiten der Verfolgung mag das vielleicht notwendig sein. Man kann nicht sagen, es ist verboten oder es ist falsch. Also von daher muss man eben sehen, dass solche Dinge auch die Situation bestimmen, in der sie stattfinden. Und in unserer Gemeindeordnung, wie wir sie hier haben, sind in der Ausführung, wie wir sie hier haben, eigentlich fast nur noch wesentliche Fragen behandelt. Wir haben als Gemeinde auch einen Förderverein, wo wir diese Dinge, die jetzt diese innerweltlichen Sachen angehen, ausgliedern. Aber manche Sachen eben dieser Umstände betreffend sind auch hier drin geregelt. Ja? Also, wie finden jetzt Abstimmungen statt oder ähnliche Sachen, die hier geregelt sind? Naja, man kann es vielleicht auch anders machen. Ich möchte noch eine biblische Begründung geben und eine Rechtfertigung, dass wir das jetzt nicht nur irgendwie machen, sondern dass wir das auch aufschreiben in unser Dokument dieser Gemeindeordnung. Christus ist der Herr der Gemeinde. Die Gemeinde ist das Haus Gottes. Christus besitzt diese Gemeinde und er legt fest, was eine Gemeinde ist. Und so ist die Gemeinde auch keine Demokratie, wo jeder so mal seine Meinung abgibt und die Mehrheit entscheidet, was passiert, sondern als Gemeinde sind wir eine Theokratie, von Gott, von Christus regiert und bestimmt. Und als solche müssen wir uns seiner Herrschaft unterstellen und seine Herrschaft in unserer Mitte ausleben. Und hier ist uns Mose ein Vorbild. In Hebräerbrief, im 3. Kapitel, in den ersten 6 Versen, lesen wir von ihm. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohe Priester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist, dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Und Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte, Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. In Vers 5 heißt es hier, Mose war in seinem ganzen Haus als Diener treu. Was hieß das für Mose? Für Mose bedeutete das, dass er von Gott ganz detaillierte Anweisungen empfangen hat, wie er Gottes Haus ordnen soll. Mose empfängt ganz klare Anweisungen, wie er die Stiftshütte errichten sollte. Und das lesen wir dann zum Beispiel in 2. Mose 25, Vers 40. Sieh zu, dass du alles nach dem Urbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Und wenn man dann liest in den Mosebüchern, dann steht dort immer wieder, wie der Herr dem Mose befohlen hat. Sein Refrain, kann man fast sagen, der immer wieder kommt. Ja, er macht es genau so, wie der Herr dem Mose befohlen hat. Nicht wie Mose sich das gerade mal so überlegt hat, sondern wie der Herr dem Mose es befohlen hat. Er setzt das um. Gott hat es ihm geoffenbart. In der Apostelgeschichte lesen wir dann im 7. Kapitel, Vers 44, unsere Väter haben das Zelt des Zeugnisses in der Wüste, wie der, welcher zu Mose redete, befohlen hatte, es nach dem Muster zu machen, das er gesehen hatte. Mose hatte also von Gott die Offenbarung, so soll es sein, und Mose setzt das praktisch um. Oder in Hebräer 8, vielleicht können wir da nochmal hinblättern, Hebräer 8, Vers 5. Wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten, denn sie zuspricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Und so baut Mose eben keine Stiftshütte, keinen Tempel Gottes, den er sich selbst ausgedacht hatte, sondern er setzt lediglich Gottes Vorstellungen um. Und er tut das nicht allein, er hat Hilfe von Bezalel und Oholiab, die ihm dabei helfen. Aber er macht das genauso, wie Gott das geoffenbart hat. So, nicht anders. Und das ist interessant, wenn ihr das lest, im 2. Buch Mose. Da sehen wir, schreibt Mose auf, das hat mir Gott geoffenbart, viele Kapitel. Und dann schreibt er, das haben wir genauso gebaut. Und man denkt sich, warum kommt das eigentlich alles zweimal? Aber genau das ist es. Gott hat es so geoffenbart, wir haben es genau so umgesetzt. Nichts anderes. Und wie viel mehr soll nun der geistliche Tempel Gottes, der Christus, auf Christus dem Eckstein ruht und der Christus zum Haus hat, zum Haupt hat, Gottes, nach Gottes Weisung gebaut sein? Nochmal 1. Timotheus 3, Vers 14 und 15, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen, wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, das die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und in 1. Korinther Kapitel 4, in den ersten beiden Versen, schreibt Paulus, dafür halte man uns, für Diener Christi, und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Übrigens sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu befunden wurde. Genauso wie der Mose, der ihm das, was Gott gesagt hat, genauso gemacht hat und nicht anders. Und so ist die Gemeinde eben auch kein Experimentierfeld für eigene Ideen. Vielmehr sollen hier in der Gemeinde Gottes Geheimnisse verwaltet werden, und zwar so, wie er es sich vorstellt. Und dazu hat Gott sich Diener und Verwalter berufen. Und solche Verwalter sollen das Haus Gottes verwalten, so wie es der Besitzer haben möchte. In der Zeit, in der er eben nicht da ist. Und das finden wir, dieses Bild von dem Verwalter finden wir auch immer wieder, aber das kann man sich ja auch gut vorstellen, ja? Wenn dir ein Haus gehört und du fährst weg und du möchtest, dass jemand sich drum kümmert, dann willst du auch nicht, dass der hinterher alle Möbel umgestellt hat und nochmal ganz was anderes da drin gemacht hat, sondern er soll das genauso machen, wie du das von dem möchtest. Und so sollen wir das auch tun. Es ist nicht meine Gemeinde, wo ich meine Ideen umsetze, sondern es ist Gottes Haus. Es ist die Gemeinde Jesu Christi. Und das, was ihm gefällt, das, was er geboten hat, das soll hier geschehen. So gibt Paulus auch bei seiner Abschiedsrede in Apostelgeschichte 20 den Ältesten den Auftrag, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Es ist die Gemeinde Gottes, der Heilige Geist setzt Amtsträger ein, in erster Linie. Und es ist unsere Aufgabe, die Gemeinde zu hüten, nach dem, was Gott geboten hat, geoffenbart hat. Was passiert, wenn das nicht so ist? Das finden wir beispielsweise im Alten Testament, in Hesekiel 8. Dort wird beschrieben, wie die Israeliten angefangen haben, eben nicht mehr wie Mose das genau so zu machen, wie Gott das geboten hat, sondern wie sie ihre eigenen Ideen hatten und ihre eigenen Bilder mit in den Tempel brachten und ihre eigenen Sachen dort getan haben. Aber was passiert? In Kapitel 10 von Hesekiel, Gott zieht aus. Der Heilige Geist verlässt diesen Tempel. Wir finden das in den Sendschreiben, aufs Neue Testament angewandt, wo Christus die Gemeinde auch warnt, dass der Leuchter weggerückt werden kann. Wenn wir verstehen, dass die Gemeinde des Tempels, der Tempel Gottes ist und dass die Gemeinde genauso heilig ist wie der Tempel Gottes im Alten Testament, dann soll es das eine Warnung sein, aber auch ein Ansporn. Wir können Gott auf unsere Weise dienen, aber das gefällt Gott nicht so. Mose empfing ganz detaillierte Anweisungen über die Stiftshütte und er befolgt diese Anweisungen ganz genau und dafür wird er von Gott gelobt. Und so sollen wir auch Gottes Anweisungen, die er uns in seinem Wort bezüglich der Ordnung der Gemeinde gegeben hat, genauso umsetzen, wie er es geboten hat. Denn wir sind als Gemeinde ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir sollen auch so ein Tempel sein, in dem Gott gerne wohnt, in dem wir ihm begegnen, in dem wir Gemeinschaft haben mit ihm. Und dieser Tempel wird von Gottes Dienern verwaltet, die Gott selbst berufen und eingesetzt hat. Und zu diesem Zweck, dass dieses geordnet ist, soll dann eben die Gemeindeordnung dienen. Und so eine biblische Gemeinde ist eben auch geordnet. Das finden wir immer wieder im Neuen Testament. Dass Gott nicht einfach sagt, naja, dann macht mal. Sondern er eine Ordnung hat für seine Gemeinde. Jesus sagt im Missionsbefehl, lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und im ersten Korintherbrief, und in Korinth lief es leider ja nicht ganz so gut, in Vers 33 heißt es, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. In Vers 40, alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Oder im Kolosser Kapitel 2, Vers 5, denn wenn ich dem Leib nach abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich und sehe eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Mit dieser Ordnung innerhalb einer Gemeinde meint Paulus oder meint Gott auch hier, der ihn inspiriert, diese Einstimmigkeit und angemessenen Regeln für die Gemeindeangelegenheiten. Das soll dazu dienen, dass hier eben Ordnung herrscht und nicht Streit und Uneinigkeit. Und diese Ordnung können wir uns hier so vorstellen, wie, also das ist auch die Begrifflichkeit, die Paulus hier gebraucht, wie eine Armee. Und da muss es einfach auch so klar sein, wer hat welche Aufgabe, wer hat was zu tun und wer ist an welcher Position. Oder vielleicht machen wir es weniger kriegerisch, für unsere Zeit kämpfen wir weniger, da geht es mir vielleicht über das Fußballfeld. Ja, also der Torwart ist da auch nicht im Sturm zu vermuten, sondern hinten im Tor. Und der Verteidiger steht auch mehr so weiter hinten und dann gibt es noch offensives Defensivfeld oder was auch immer alles. Ja, ich bin da ja natürlich nicht so bewandert. Aber da muss jeder wissen, welche Position und was, wo, wie. Und wenn das so ein bisschen so chaotisch läuft, dann geht es auch schief. Und wenn diese Spieler nicht zusammenspielen, dann funktioniert das nicht. Das ist, was Paulus hier so an Begrifflichkeit hat. Das ist natürlich damals eher aus dem Militär. Sport war da nicht so das Thema. Aber es muss geordnet sein. Es muss klar sein, was, wann, wo, wie passiert. Und das gibt Frieden und Einmütigkeit. Und wir sind hier in einem geistlichen Kampf in dieser Welt. Und es gibt einen, der hat ein absolutes Interesse daran, das Reich Christi in dieser Welt zu hindern und so die Ausbreitung des Reiches Christi zu verhindern und die Gemeinde Christi zu zerstören. Von daher ist es umso wichtiger, dass wir in dieser Ordnung Christi leben. Und das brauchen wir schon in ganz alltäglichen Dingen, auch in anderen Zusammenhängen. Ja, also als Familie zum Beispiel ist es ja auch gut, wenn jeder so ungefähr weiß, welche Aufgaben er hat und wie man sich benimmt. Und wenn man gemeinsam am Tisch sitzt und isst, wie man sich da verhält. Solche Dinge versuchen wir ja auch so ein bisschen zu ordnen, damit das nicht nur ins totale Chaos ausartet. Und so soll uns die Gemeinde Gottes eben dazu dienen, dass wir hier am Tag des Herrn zusammenkommen und uns hier erholen, aber auch geistlich auftanken an diesem Tag, um dann wieder in die Schlacht, in den Kampf zu ziehen, in dem wir in dieser Welt stehen. Und so müssen die Anordnungen, die Christus für seine Gemeinde gegeben hat, auch klar geordnet sein. Die Frömmigkeit der Gläubigen, Predigen, Abendmahl, Gemeindegebet, Taufe, Gemeindezucht. Wie soll das gehen? Und wenn dann jeder mit irgendwelchen Ideen kommt, dann geht das schief. Und so soll die Ordnung auch eine hohe Stellung in unserem Gemeindeleben haben. Und das können wir dann gut tun, wenn wir es schriftlich formulieren. Dann kann es jeder lesen. Es ist nicht vollkommen. Ich glaube, es gibt manche Ecken, da können wir es auch besser machen. Aber es ist zumindest transparent. Es ist ein gutes Mittel der Kommunikation. Und dann heißt es nicht, haben wir nicht eigentlich gesagt, wir machen es so? Und hinterher weiß keiner so genau, aber hier haben wir es aufgeschrieben und man kann hineinsehen. Wenn die Ordnung in einer Gemeinde aufgehoben wird, wird die Gemeinde sehr schnell vom Teufel überwunden werden. Und Gemeinden werden zu Synagogen des Satan. Und das macht uns auch die Notwendigkeit einer Gemeindeordnung deutlich. Und es wird ein Segen sein, wenn wir sie ernst nehmen und in der Furcht Gottes dann versuchen, sie auch auf uns anzuwenden. Durch ein ordentliches Gemeindeleben können wir Christi Auftrag an uns ausführen. Und so ist die Ordnung Gottes auch ein Ausdruck wahrer Jüngerschaft. Wir finden das immer wieder im Neuen Testament, dass Christus von seinen Jüngern erwartet, dass wir seine Gebote halten. Also im Johannesevangelium zum Beispiel, im 14. Kapitel. Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Das ist ein Ausdruck der Liebe zu Christus, dass wir das tun, was er uns geboten hat. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Johannes 15 ist das. Und da kann man sich ja mal ganz normal überlegen, wie das so ist. Ist es einfacher, seine Aufgaben, die man so hat im Leben, im Chaos auszuführen oder in einer geordneten, ordentlichen Umgebung? Und ich glaube, da gibt mir jeder recht. Eine gewisse Ordnung ist sehr hilfreich. Wenn du deinen Spaten wiederfindest, ist gut. Und wenn wir, die wir mehr am Schreibtisch rumsitzen, auch unsere Stifte oder Bücher oder was immer wir gerade brauchen, wiederfinden, ist auch gut. Ordnung hilft. Und Gott ist ein Gott der Ordnung. Und dazu soll uns diese Gemeindeordnung dienen. Ich würde gern mit euch einfach die einleitenden Gedanken hier aus der Gemeindeordnung nochmal lesen, vielleicht den einen oder anderen Kommentar noch dazu geben. Wir haben das eben vorangestellt, die biblische Begründung und Rechtfertigung für eine Gemeindeordnung. Wir sind davon überzeugt, dass die Heilige Schrift von uns als Versammlung von Gottes Kindern verlangt, sowohl in wahrem Glauben als auch in einem ordentlichen Verhalten zu leben. Deshalb hat uns Christus, der das Haupt dieser Gemeinde ist, eine zweifache Verantwortung gegeben. Erstens, wir sollen darlegen, was die Heilige Schrift unserer Meinung nach über die wichtigsten Dinge, die von uns mit Gewissheit geglaubt werden, lehrt. Das geschieht im Glaubensbekenntnis. Zweitens, wir sollen darlegen, was die Heilige Schrift unserer Meinung nach über die Ordnung für unser gemeinsames Leben lehrt. Das geschieht in der Gemeindeordnung, die als Ordnung für die Gemeinde unser gemeinsames Leben als Kinder Gottes regelt. Diese Gemeindeordnung bietet uns den Rahmen und die Struktur, um die biblischen Anweisungen für ein geordnetes, gemeinsames Gemeindeleben als Gottes Volk zu erfüllen. Daher soll die Gemeindeordnung eine grundsätzliche Hilfe für drei folgende Bereiche sein. Erstens, Definition der Lebensordnungen. Die Gemeindeordnung erläutert, wie wir uns darum bemühen wollen, den allgemeinen biblischen Anweisungen für das Gemeindeleben zu folgen. Und sie erklärt, wie wir als Kinder Gottes unser Leben gemeinsam führen wollen, um jene Anweisungen zu erfüllen. Zweitens, Erwartung an die Gemeindeglieder. Die Gemeindeordnung beschreibt, was wir voneinander erwarten können, sowohl von den leitenden Personen als auch von den anderen Gemeindegliedern. Und drittens, Übereinstimmung von Glaube und Praxis. Die Gemeindeordnung ist ein Mittel dafür, die Einheit von Glauben und Praxis in unserem Gemeindeleben zu erhalten. Vielleicht ein Satz noch zu dem zweiten, Erwartung an Gemeindeglieder. Es ist an sich auch etwas ganz Normales in dieser Welt, dass man an jemanden, der zu einer bestimmten Vereinigung gehört, auch bestimmte Erwartungen hat. Wenn jemand eben, bleiben wir wieder beim Sport, bei einem bestimmten Fußballverein spielt, erwartet man von ihm, dass er auch zu bestimmten Terminen an bestimmten Orten ist und bestimmte Dinge tut. Muss zum Training kommen, muss zu den Spielen da sein, muss vielleicht bestimmte ärztliche Untersuchungen machen, die man von ihm erwartet und was auch immer. Und das ist eine Selbstverständlichkeit. Und sonst kriegt er auch Ärger. Und die kriegen ziemlich viel Ärger bei diesen Profivereinen, wenn die das nicht machen. Naja, manche gibt es ja dann auch, die sagen, ach, habe ich heute keine Lust, komme ich nicht zum Training. Dann kriegen die aber richtig, richtig Schimpfe. Und es ist an sich auch etwas Selbstverständliches, dass wir uns als Gemeinde dann eben auch Dinge versprechen und vereinbaren und sagen, so machen wir das. Hier treffen wir uns, da sind wir auch alle da. Ist eigentlich erstmal nichts Besonderes. Manche Leute empfinden das als komisch, aber es ist eigentlich was total Normales, wenn man sich so überlegt. Na gut. Wir sind uns dessen bewusst, und das ist jetzt ein ganz wesentlicher Abschnitt nochmal über die Einschränkung. Wir sind uns dessen bewusst, dass rechtliche Schriftstücke und Dokumente, die den rechten Glauben beschreiben, nicht verhindern können, dass sich eine Gemeinde von dem dort beschriebenen Glauben abwendet. Daher wollen wir uns um eine demütige Abhängigkeit vom Heiligen Geist bemühen, damit er in unserer Gemeinde die Liebe zur Wahrheit, den Geist der Wahrheit und ein Streben nach dem richtigen Verstehen der Wahrheit, die in Jesus Christus ist, wachhält. Wir glauben, dass die wahre biblische Rechtgläubigkeit nur vom Heiligen Geist aufrechterhalten werden kann, wenn er sie im Gewissen der einzelnen Gemeindeglieder bestehen lässt. Wir glauben, dass diese Gemeinde von den entscheidenden christlichen Lehren unvermeidlich abfallen und schließlich im liberalen Sumpf und in der Irrlehre enden wird, wenn unsere Frömmigkeit mit unserem Wachstum schwächer wird. Wenn wir anfangen, auf unsere Zahlen und auf unsere Erscheinung stolz zu sein, wenn wir solche Leute in unsere Gemeinschaft aufnehmen, die sich gut benehmen, aber keine tiefgreifend geistlich erneuertes Herz haben, und uns diese rein äußerliche Sittlichkeit genug ist. Wenn wir mit einer äußerlichen, ehrfurchtsvollen Besuch des Sonntagsgottesdienstes zufrieden sind und nicht auf die Wiedergeburt, das Zeugnis des Geistes und die Früchte eines gottgefälligen Lebens bestehen. Es ist unser erklärter und demütiger Wunsch, durch die sanfte Güte unseres großen und mächtigen Gottes, durch die Fürsorge unseres Hirten und Königs Jesus Christus, unseres Herrn und durch das leitende, erleuchtende und überführende Wirken unseres heiligen Trösters, diese Übel zu vermeiden. Diese Gemeindeordnung und dieses Glaubensbekenntnis können uns nicht im Glauben erhalten. Diese Gemeindeordnung und dieses Glaubensbekenntnis können nicht das Werk des Heiligen Geistes in unserer Mitte, nicht das Werk des lebendigen Nachfolgens und des Glaubens an Christus ersetzen. Aber sie sind eine Hilfe. Und eine sehr gute Hilfe, dass wir das tun. Und sie sorgen für Ordnung und Frieden und Einmütigkeit im Glauben. Und sie helfen uns, dass wir uns auf wesentliche Dinge konzentrieren können. Uns nicht im Sumpf von irgendwelchen Debatten verlieren müssen, die entschieden sind. Und so können wir dem Herrn dankbar sein, dass wir diese Dinge haben. Und sie sind verbesserungsfähig, ganz sicher. Es sind menschliche Dokumente, aber es ist ein Versuch. Besser konnten wir es nicht.